Leute, die brauchen das immer ein bisschen tiefer. Ja, ich glaube, so geht's. Ja. Genau, für unsere Gäste erstmal, die heute zu Besuch sind, zur Info, wir sind gerade in einer Predigtreihe über den Brief an die Römer. Und wir predigen den ganzen Römerbrief durch, angefangen von Kapitel 1 bis Kapitel 16. Wir sind jetzt gerade in Kapitel 12. Ich habe übrigens, letzte Woche konnte ich leider nicht da sein, weil ich da Frühdienst hatte, aber ich habe gehört, dass der Kurt Kerber, der als Gastprediger da war, dass der, ohne zu wissen, was hier gerade läuft, dass der auch über Römer 12 gepredigt hat. Hat mich angenehm überrascht und gefreut. Und wieder mal zeigt mir der Heilige Geist alles so zusammenführt irgendwie. Fand ich richtig gut, ja. Genau, die Predigt heute geht auch über das 12. Kapitel vom Römerbrief. Und ja, bevor ich aber mit der Predigt anfange, ich möchte erstmal ja vorher einen kleinen Test machen. sozusagen vielleicht eine Zwischenprüfung. Ja, also das 12. Kapitel, wenn wir das jetzt damit heute beginnen, da sind wir auch sozusagen an einer Zäsur. Ja? Wir haben ja gesagt, dass man den Römerbrief eigentlich in zwei große Hauptteile einteilen kann. Die Kapitel 1 bis 8, die sind sozusagen die Theologie, wo Paulus uns sein Evangelium darlegt. Und dann haben wir noch die Kapitel 19 und 11 als Zwischenteil, wo es darum geht, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich mit Israel? Ja, hat Gott seine Gnade jetzt von Israel genommen? Haben wir gehört, nein, Israel wird auch gerettet werden. Ab Kapitel 12 jetzt beginnt nach dem theoretischen Teil eigentlich der praktische Teil. Ja? Also da geht es darum, um alles, was wir vorher gehört haben, wie kann sich das denn in unserem Leben ja sozusagen ja, widerspiegeln? Wie können wir denn dann ein verändertes Leben leben? Ja? Der Titel unserer Predigtreihe heißt ja, durch Gottes Gnade verändert leben. Jetzt möchte ich aber diesen kleinen Test machen, und zwar wir predigen jetzt schon seit mehreren Wochen, seit mehreren Monaten eigentlich über dieses Thema. Und ja, so eine Predigtreihe, die machen wir ja, damit ihr was lernt. Ja, jetzt mal, stell dir mal die Frage, ganz für dich alleine, brauchst du nicht laut beantworten. Stell dir mal persönlich die Frage für dich, könntest du das Evangelium, was Paulus im Römerbrief in den Kapitel 1 bis 8 verkündet, könntest du dieses Evangelium in einer Minute wiedergeben? Ja, probier mal, ob du das kannst. Sozusagen die Quizfrage. Ja? Stell dir vor, du bist so in so einem Bibelquiz. Ja? Also, welches Evangelium verkündet Paulus in seinem Brief an die Römer? Du hast eine Minute Zeit. Ja, eigentlich müsstest du das können. Ja, wir sind, machen das jetzt lang genug. Und wie gesagt, so eine Predigtreihe machen wir, damit du was lernst. Ich gebe nochmal die Auflösung und fasse das Evangelium von Paulus zusammen, was er im Brief an die Römer verkündet. Paulus verkündet das Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes. Und das Evangelium ist, dass Gott etwas tut, was dem Menschen nicht möglich ist. Nämlich der Mensch kann nicht aus eigener Kraft vor Gott gerecht werden, das heißt richtig werden vor Gott. Und darum tut Gott etwas aus eigener Initiative, nämlich er erklärt den sündigen Menschen für gerecht, indem er seine eigene Gerechtigkeit gibt, die dem Menschen gibt und ihm die quasi anzieht, wie ein Gewand. Ja, Gott nimmt seine eigene Gerechtigkeit und zieht den dem sündigen Menschen an, sodass der sündige Mensch vor Gott als Gerechter dasteht. Und er tut dies aus Gnade. Das heißt, es ist ein Geschenk. Kein Mensch hat ein Anrecht darauf und kein Mensch kann sich das verdienen. Ja? Gott tut das aus Gnade und er tut das aus Glauben. Das heißt, diese Rechtfertigung Gottes, diese Gerechtsprechung von Gott, die kann man sich auch nicht durch Werke verdienen. Du kannst nichts tun, damit du dahin kommst, damit du das erreichst, sondern Gott schenkt dir das aus Gnade und zwar aus Glauben. Und er gibt das durch Jesus Christus. Das heißt, das Fundament, dass du als sündiger Mensch vor Gott gerecht richtig stehst, die Grundlage dafür ist der Tod Jesu am Kreuz und seine Auferstehung. Das ist das Evangelium, was Paulus verkündet. Das Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes. So, und jetzt ist aber die Frage, wenn wir dieses Evangelium kennen, wenn wir das wissen, wenn wir die Theologie haben, ja, wenn wir die Theorie haben, wie kann sich das dann praktisch in unserem Leben zeigen? Und damit steigen wir ein in Römer Kapitel 12. Wenn du deine Bibel dabei hast, kannst du es aufschlagen. Und wir beginnen mit Vers 1. Paulus sagt: Ich ermahne euch nun. Dieses Wörtchen nun oder daher, was vielleicht in deiner Bibel steht, dass das zeigt, dass das alles, was jetzt kommt, das ist die Folge davon, von dem, was er vorher verkündet hat. Ja? Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Erstmal bis dahin, das ist der Vers 1. Paulus sagt, ich ermahne euch, dieses Wort ermahnen, das klingt so ein bisschen oberlehrerhaft, ja, da kommt der Herr Studiendirektor und er ermahnt uns, ja, wir sollen das jetzt tun. Das griechische Wort im griechischen Urtext dafür ist parakaleo. Ich mache heute mal Folgendes, ich werde noch mal einige griechische Begriffe auch aus dem griechischen Urtext herausnehmen und daran sieht man nämlich, wie das, wenn man weiß, was dahinter steckt, dass das wie weitreichend diese Botschaft ist, die Paulus hat. Also, das Wort dafür ist parakaleo, das heißt nicht nur erbarmen, sondern es heißt auch gleichzeitig beistehen, ja, zur Hilfe kommen, Rat geben. Jesus gebraucht ein ähnliches Wort im Johannesevangelium als Namen für den Heiligen Geist, nämlich Parakletos, schon mal gehört. Ja? Sagen auch manchmal der Paraklet, ja, der Beistand, das ist der uns beisteht, Parakletos. Ja? Parakaleo, Paulus ermahnt, aber gleichzeitig wird damit gesagt, so er rät uns dazu, ja, und zwar mit Beistand, mit Hilfe, ja. Paulus ist unser Ratgeber, aber sein Rat ist sehr gewichtig, ja, weil den Rat, den er gibt, den gibt er in der Autorität, weil er eben der Apostel ist und dazu berufen, das Evangelium zu verkünden. So, also er ermahnt uns, er rät uns, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was ist die Motivation zu einem christlichen Leben? Paulus sagt, es ist die Barmherzigkeit Gottes. Wörtlicher besser übersetzt, die Barmherzigkeiten. Ja, damit ist die Gnade Gottes gemeint, die Gnadentaten, die Gott an uns getan hat. Gnade Gottes ist, immer wieder weise ich darauf hin, Gnade Gottes ist nichts Abstraktes. Das ist kein Denkkonstrukt, kein theologisches Denksystem. Gnade Gottes ist etwas ganz Konkretes, was Gott an uns getan hat. Und die Motivation zu einem christlichen Leben ist, sich die Gnadentaten Gottes, das, was Gott an uns getan hat, dass wir das immer vor Augen haben. Ja, letztendlich gibt es zwei Hauptmotivationen zu einem christlichen Leben. Die erste Motivation, und viele Christen haben die erschütternderweise, die erste Motivation kann sein, es ist Angst. Ja, du bist Christ aus Angst, weil du Angst hast vor Verdammnis, vor Hölle. Und du bemühst dich in deinem Leben wirklich Gott wohlgefällig zu sein, weil du Angst hast, du könntest das, was Gott dir verheißen hat, das Heil, das er dir angeboten hat, du könntest das irgendwie wieder verlieren. Angst ist aber ein sehr schlechter Motivator, weil Angst ist nämlich kräftezehrend und Angst macht auf Dauer sehr, sehr müde. Ja, am Anfang vielleicht noch bist du hoch motiviert und du kannst tolle Taten im Namen Jesu verbringen, aber nach und nach immer wieder kommt diese Furcht durch, naja, aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich gut genug bin für Gott. Und das zerrt an den Kräften und da bist du müde und das laugt dich aus. Und letztendlich kann es passieren, dass du vielleicht sogar ganz aufhörst. Und Christen, die ihre Motivation zum christlichen Leben aus Angst speisen, die haben auch ein großes Problem mit Leid. Weil wenn sich dann nämlich Leid in ihrem Leben zeigt, dann sagen nämlich zum Beispiel der Angstchrist, der sagt dann, oh, das ist bestimmt eine Strafe Gottes. Ja, jetzt habe ich's echt verbockt. So, jetzt bestraft mich Gott, weil ich nicht gut genug war. Oder aber auch, der könnte sagen, Moment mal, aber ich diene doch Gott mit so viel Eifer und ich diene doch, dass er mich in meinem Leben segnet. Also kann es doch nicht sein, dass mir das jetzt in meinem Leben passiert. Ja? Wenn du dich daran erinnerst, wir haben in Römer 8, als wir uns mit diesem Kapitel beschäftigt haben, wir haben diese grandiose Botschaft gehört, dass wenn du einmal Jesus in deinem Leben angenommen hast, und du bist jetzt gerechtfertigt vor Gott, dann kannst du das Heil, was Gott dir geschenkt hat, das kannst du nicht mehr verlieren. Jemand, der aus Angst ein Christ ist, der hat Angst, das wieder zu verlieren. Aber die Schrift sagt, du kannst es nicht mehr verlieren. Es geht nicht. Und wenn du das begreifst, dann kommst du eigentlich dazu, ein christliches Leben aus einer ganz anderen Motivation zu führen. Dann machst du es nämlich nicht aus Angst, sondern machst du es aus Dankbarkeit. Ja, du schaust darauf, was Gott in deinem Leben getan hat und du sagst, Gott, ich bin so dankbar dafür. Und aus dem Grund will ich ein Leben leben, das dir wohlgefällig ist. Und das sagt Paulus, das ist die Motivation. Ja, ich ermahne euch, durch die Barmherzigkeit Gottes was zu tun, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Den Leib hingeben als Opfer. Lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Den Leib hingeben als Opfer ist ein Terminus technicus. Das ist technische Sprache für das, was der Priester im alten Bund tut. Ja? Sein Dienst ist, das Opfer der Gläubigen vor Gott zu bringen. Ja, das ist die technische Sprache. Jetzt lesen wir auch in der Schrift, dass wir durch Jesus Christus und in Jesus, dass wir alle Priester und Priesterinnen sind. Ja? Wir alle sind Priester und Priesterinnen und alle sind wir, weil wir Priester und Priesterinnen sind, dazu bestimmt Gott, Opfer darzubringen. Und Paulus sagt, wir sollen das Opfer, was wir darbringen sollen, das soll unser Leib sein. Wir sollen unseren Leib hingeben als ein Opfer. Jetzt ist die Frage, was ist mit Opfer konkret gemeint? Was ist das für ein Opfer? Es gibt im alten Bund verschiedene Arten von Opfer. Das eine Opfer ist zum Beispiel das Sündopfer. Ja? Gläubige bringen das Sündopfer dar. Das Tier wird geschlachtet, das Blut wird vergossen und das Vergießen des Blutes soll die Vergebung der Sünden von Gott her herbeiführen. Ja? Jetzt sagt die Schrift aber, dass dieses Sündopfer, dass Jesus unser Sündopfer ist, er ist ein für alle Mal gestorben für unsere Sünden und darum braucht dieses Opfer nicht wiederholt werden. Ja, das lesen wir zum Beispiel im Hebräerbrief, ganz, ganz wunderbar dargestellt. Ja, also wenn wir uns als Opfer hingeben sollen, dann kann damit nicht das Sündopfer gemeint sein. Was gibt es noch für eine Art von Opfer? Es gibt zum Beispiel auch Brandopfer. Ja, ein Brandopfer ist es, was ein Gläubiger darbringt. Er nimmt ein Tier aus seiner Herde und das ist ein makelloses Tier. Das ist ein Tier, was eigentlich sehr, sehr teuer ist, was sehr wertvoll ist, was sehr viel Geld kostet. Und er nimmt dieses Tier und er bringt das als Brandopfer dar für Gott. Und ein Brandopfer wird immer vollständig verbrannt. Da bleibt nichts übrig. Und das ist eigentlich im Zusammenhang das Opfer, was da gemeint ist. Ja? Wenn jemand also ein Opfer darbringt, dann sagt er damit, Gott ist mir so viel wert, dass ich wirklich alles dafür gebe, alles, was ich habe, ja? Alles, was ich besitze, das Wertvollste, was ich besitze, das gebe ich. Und ich gebe das ganz. Und das ist eigentlich das, was Paulus sagt, das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen uns Gott ganz hingeben. Leider ist so aus eigener Erfahrung, und da predige ich natürlich auch zu mir selber, das, was wir als Opfer oft Gott bringen, ist nicht immer ein ganzes Opfer. Ja, es war im alten Israel verpönt, und immer wieder predigen Propheten auch dagegen, ob Gott einfach nur irgendwie, ja, lahme Opfer zu bringen. Ja, Gott mit Resten abzuspeisen. Ja, ein Brandopfer, da speist du Gott nicht mit Resten ab. Aber tatsächlich ist es, was wir oft tun. Und Paulus betont, dass was wir als Opfer hingeben sollen, dass das unser Leib ist. Warum Leib? Paulus predigt auch zu römisch-griechisch beeinflussten Christen. Und wir können das vielleicht ganz gut nachvollziehen, dass das für die irgendwie merkwürdig geklungen haben muss, weil wir sind unsere Kultur, unser geistliches Denken, unser geistliches Erbe, was wir haben, ist auch eigentlich eher geprägt von griechischer Philosophie. Und da geht es immer darum, dass Leib und Seele oder Körper und Geist zwei verschiedene Dinge sind. Ja, so ein Dualismus. Und der Körper und der Leib ist also aber eigentlich so das Minderwertige, weil viel wichtiger ist eigentlich der Geist. Ja, viel wichtiger sind Geist und Seele. Und ja, wir sagen ja auch ein geistliches Leben. Ja, wir führen ein geistliches Leben. Ja, wir führen ja nicht ein leibliches Leben. Ja, wir führen ja ein körperliches Leben. Vom jüdischen Denken her, wo Herr Paulus noch kommt, da gibt es diese Trennung von Körper und Geist und Körper und Seele in dem Sinne eigentlich nicht. Und wenn er sagt, wir sollen unseren Leib hingeben, dann meint das, wir sollen uns ihm Gott ganz hingeben mit allem, was wir haben. Ja, auch mit unserem Körper. Der Körper ist wichtig. Paulus sagt im ersten Brief an die Korinther mal, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Er bezieht das zum einen mal auf die Gemeinde, aber in Kapitel 6 bezieht er es ganz konkret auf unseren Körper, auf den persönlichen Leib, den wir haben. Unser Körper, den wir haben, ist ein Tempel des Heiligen Geistes, in dem Gott seine Wohnung genommen hat. Und den Leib, den auch den Körper hingeben an Gott als ein vollständiges Opfer, das kannst du mal so sehen, wie du gibst deinen Körper hin und dein Körper, dein Leib, der wird zu so einer Art Operationsbasis für den Heiligen Geist. Ja, du gibst deinen Körper hin und der Heilige Geist sagt, ja, okay, Da, von da aus ist meine Basis. Von da aus kann ich wirken. Das Opfer, was wir hingeben, das soll lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein. Es ist ein lebendiges Opfer. So, wenn im alten Israel die Opfertiere geopfert wurden, dann wurden sie vorher geschlachtet. Ja, was ist der Vorteil, wenn man ein Opfertier schlachtet? Dann kann das Tier nicht mehr wegrennen. Ja, wenn ein Opfer lebendig ist, dann hat das einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil von einem lebendigen Opfer, was nicht vorher getötet wurde, ist, das kann sich auch freizappeln und das kann auch vom Altar weglaufen. Und letztendlich ist es auch eine Sache, die wir oft tun. Ja? Wir können zwar im Lobpreis singen, ich gebe dir mein Leben, Herr, nimm mein Leben, nimm es ganz. Und dann sagen wir aber vielleicht am Montagmorgen, naja, heute gebe ich dir noch nicht mein Leben, weil da sind noch andere Dinge jetzt wichtig, ich gebe dir mein Leben morgen. Der Vorteil aber von einem lebendigen Opfer ist, dass wir das Opfer auch immer wiederholen können. Ja, selbst wenn wir mal vom Altar weggelaufen sind, wir können immer wieder zum Altar zurück. Wir können immer wieder zu Gott kommen und sagen, ja, es ist eigentlich meine Absicht, dir mein Leben hinzugeben, und zwar ganz und vollständig. Und das kann ich immer wiederholen. Dann soll das Opfer heilig sein, das heißt ohne Makel und ganz für Gott ausgesondert, nicht für irgendetwas anderes. Und Gott wohlgefällig, das heißt ein Opfer, das Gott gefällt. Ja, vor kurzem habe ich eine tolle Doku gesehen, wo es nochmal so darum ging, um das Problem eigentlich der sozialen Netzwerke. Wie soziale Netzwerke, so, ich meine, die Älteren unter euch, die sind davon jetzt vielleicht nicht so betroffen, ja, aber die Jüngeren, die wissen dann, wovon ich rede. Ja, so wie zum Beispiel Instagram oder Facebook, gibt es das eigentlich noch? Keine Ahnung. Ja, wo es halt darum geht, wo Leute ständig jeden Tag Bilder von sich posten oder Videos, und es geht darum, anderen Menschen zu gefallen. Also so viel Herzchen oder Likes wie möglich irgendwie zu kassieren. Ja, sich gefällig machen von anderen Menschen. Und das kann süchtig machen. Man ist süchtig nach Aufmerksamkeit von anderen Leuten. Und Paulus aber sagt, nein, wir sind Menschen, die Gott gefallen sollen. Und eigentlich Gott gefallen wollen sollen. Ja, und nicht anderen Menschen. Und in dem Zuge ist mir auch eingefallen, so, es gibt ja auch dieses Bild für die Gemeinde und die Kirche als Braut Christi. Ja, die ganze Bibel, das zieht sich wie so ein roter Faden, das kommt immer wieder vor. Dass die Beziehung, die Gott zu uns sieht, das ist wie die Beziehung zwischen einem Braut und einem Bräutigam. Ja, dass die Gemeinde, die Kirche letztendlich die Braut Christi ist. So, und was ist denn das, was eine Braut eigentlich ausmacht? Eine Braut an ihrem Hochzeitstag, die macht sich schön, nur alleine für ihren Bräutigam. Die will niemandem anders gefallen. Die will nur ihrem Bräutigam gefallen. Das ist das Einzige, was sie interessiert. Ja? Stell dir eine Braut vor auf ihrer Hochzeit, ja, die dann in der Kirche da den Weg entlang schreitet in Richtung zum Altar, und dann plötzlich so in Reihe 3 bleibt so stehen, ah, du bist auch hier? Ja, das ist aber schön. Du, hast du heute Abend eigentlich noch was vor? Und denkst dich so, naja, vielleicht geht da heute Abend noch was. Ja, das ist keine Braut. Ja, eine Braut ist nur da für den Geliebten, für den Bräutigam. So, ich ermahne euch, dass ihr euren Leib hingebt als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vielleicht hast du eine Bibelübersetzung, wo drin steht, das sei euer wahrer Gottesdienst. Allerdings vernünftiger Gottesdienst ist das, was besser übersetzt wird. Im Griechischen steht da Logikos. Ja, Logikos, das, wo unser Wort logisch herkommt. Ja, und Paulus will einfach sagen, so dieses sich ganz hingeben als Opfer, das ist, wenn man genauer darüber nachdenkt, eigentlich das Vernünftigste, was man tun kann. Ja, wenn wir das Evangelium wirklich verstanden haben und wirklich verstanden haben, was Gott an uns getan hat, so dann und darüber nachdenken so und das verstanden haben, dann bleibt da eigentlich überhaupt nichts, keine andere Möglichkeit. Ja, dass wir uns Gott ganz hingeben mit allem, was wir haben. Das ist einfach vernünftig. Also Vers 1, ein radikaler neuer Lebensstil, den Paulus verkündet. Und für diesen radikalen neuen Lebensstil, um den leben zu können, da muss etwas passieren und da brauchen wir etwas. Und zwar brauchen wir eine Erneuerung unseres Denkens. Ja, Vers 2 sagt Paulus, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus sagt, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Bessere Übersetzung, wörtlicher wäre, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Griechisch, im griechischen Urtext steht das Wort Metamorpho. Metamorpho, du kennst dieses Wort. Metamorphose. Ja, Metamorphose ist das, was eine Raupe tut, wenn sie zum Schmetterling wird. Ja, Metamorphose ist eine Verwandlung und das ist das, was eigentlich eher gemeint wird. Paulus benutzt dieses Wort in seinen Briefen an nur noch einer einzigen Stelle, nämlich im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, und da sagt Paulus, wenn wir auf Jesus Christus schauen, dann werden wir im Inneren mehr und mehr verwandelt in sein eigenes Bild. Ja, indem wir auf Jesus schauen und unseren Blick auf ihn halten, dann werden wir innerlich mehr und mehr verwandelt. Wir werden verwandelt in sein Bild. Wir werden in Jesus immer ähnlicher. Das ist die Stelle, wo er dieses Wort nochmal benutzt. Metamorpho, verwandeln. Und wir sollen unseren Sinn erneuern, sodass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Ich habe noch nie einen Christen erlebt, der wirklich bekehrt war und dann zum Glauben gekommen ist, wirklich ernsthaft zum Glauben gekommen ist und seinen Glauben praktiziert hat und der nicht irgendwann danach gefragt hat, naja, aber was will denn Gott eigentlich für mein Leben? Ja, das ist irgendwie eine normale Sache, die passiert. Wenn du Gott nachfolgst und dann fragst du nach seinem Willen für dich, nach seinem Leben. Und seinen Willen, um dem auf die Schliche zu kommen, da musst du deinen Sinn erneuern. Es gibt zwei Dinge, mit denen wir unseren Sinn erneuern können. Mit dem Wort und mit dem Geist. Ja, auf die erste Art ist, dass wir Gottes Wort immer wieder lesen. Ja, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, mit der Bibel. Ja, Bibel lesen ist nicht irgendetwas, ist nicht eine Nebenbeschäftigung für uns Jesus-Leute. Das Bibellesen muss ständige Beschäftigung sein, immer wieder. Und indem wir über Gott lesen, wie er ist, was sein Wesen ist, was seine Pläne sind, was deine Gedanken sind, da erneuert sich unser Denken von ganz alleine, wenn wir daran festhalten. Ja, das beeinflusst uns. Alles, was wir uns reinhauen, beeinflusst uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unserem Geist und unserer Seele, dass wir dir die richtigen Dinge nehmen. Ja? Du kannst dir auch den ganzen Tag irgendwelche Horror- und Krimi-Thriller-Serien auf Netflix angucken. Das wird deinen Geist auch erneuern. Aber nicht auf eine gottwohlgefällige Art und Weise. Und du wirst den Willen Gottes für dein Leben nicht erkennen können. Ja, ihr habt das so oft, ihr habt viel Jugendarbeit gemacht, jahrelang. Ihr habt ja immer gesagt, wenn jemand mich gefragt hat, ja, ich weiß ja nicht, was Gott von mir will. Ich sage, was ist denn so deine Beschäftigung in der Freizeit? Also, zocken. Ja, Computerspiele, 4-5 Stunden oder so. Ja, dann sage ich, okay, pass auf, du sitzt 4 oder 5 Stunden, beschäftigst dich mit deinem Computerspielen, hast deinen Fokus nur auf diesem Computerspiel und danach tust du vielleicht noch irgendwas anderes und dann gehst du abends ins Bett und fragst dich, komisch, ich konnte den Willen Gottes für mein Leben heute gar nicht erkennen. So, also wir brauchen eine Erneuerung unseres Denkens. Zu der Erneuerung eines Denkens ist eine weitere Sache wichtig. Ich muss mal langsam wieder gucken, dass ich vorankomme. Wir machen nicht das ganze Kapitel heute, nur schon mal zur Beruhigung. Ja, also, was ist notwendig zur Erneuerung eines Denkens? Paulus sagt in Vers 3, denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat. Das Maß des Glaubens. Ja, Paulus sagt, dass keiner soll sich für größer halten, als er tatsächlich ist. Ja, es geht hier um ein realistisches Selbstbild. Das ist nicht immer das, was wir tatsächlich zu 100% haben. Wir alle, wir neigen dazu, unsere Fähigkeiten, unser Wissen, unseren Einfluss und die Wichtigkeit unserer Person, wir neigen oft dazu, die zu überschätzen. Ja. Paulus sagt, nein, denke nicht zu höher von dir, als du tatsächlich bist. Ja, wenn man das aus dem Griechischen übersetzt, dann ist der Kontext eigentlich besser so. Seid nüchtern, wenn ihr, ne? Nüchternes Selbstbild. Nüchtern ist nicht betrunken, ja? Sondern nüchtern ist mit beiden Beinen auf der Erde stehen und dann sage ich, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Aber ich schätze mich auch nicht höher ein. So, wir leben in einer Kultur, in der es viel darum geht, so, dass wir nicht so ein geringes Selbstwertgefühl haben. Ja? Ein geringes Selbstwertgefühl, das ist auch ein Leiden. Und darum ist es gut, dass wir daran arbeiten, wenn wir zu klein von uns denken. Aber wir können auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Nämlich dazu, dass wir zu hoch von uns denken, wenn unser Ego zu fett wird. Ja? Das ist mindestens genauso gefährlich, wenn nicht sogar gefährlicher. Der Maßstab für eine realistische Selbsteinschätzung, den gibt Paulus auch. Und zwar sagt er, dass er maßvoll von sich halte oder denke, wie Gott einem jedem zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. So, jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir jetzt das Wort Maß lesen, dann könnten wir das falsch verstehen, falsch interpretieren. Wir könnten zum Beispiel sagen, naja, da geht es um den Maß des Glaubens, also ist damit gesagt die Menge des Glaubens. Ja, der eine hat halt mehr Glauben und der andere hat halt weniger Glauben und mein Selbstbild, meine Selbsteinschätzung, die ich habe, die hängt dann davon ab, wie viel Glauben ich habe. Das ist aber nicht gemeint, sondern wieder mal, das Griechische hilft uns. Das griechische Wort dafür, für Maß, ist Metron. Metron, da kommt unser deutsches Wort Meter her. Ja, also Meter, ein Maßstab. Und unser Glaube, der soll der Maßstab sein für unsere Selbsteinschätzung, sondern wie wir uns selber sehen, Das ist der Glaube, den wir haben. Das ist das Evangelium. Und zwar, wir haben, da geht es nicht um die Menge, sondern wir haben alle das Gleiche. Wir haben alle den gleichen Glauben. Wir haben alle das gleiche Evangelium. Und an diesem Evangelium, da sollen wir uns messen. Okay, weiter geht's. Vers 4 ist ein anderer Punkt, der uns hilft, uns unsere Selbsteinschätzung realistisch zu sehen. Vers 4, Paulus sagt, denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Dieses Bild vom Leib, da gibt es noch andere Stellen, wo Paulus das noch viel weiter ausführt, zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Ja, da sagt er auch, die Gemeinde ist quasi wie ein Leib und wir sind die Glieder, aber er betont dann immer, dass alle Glieder gleich wichtig sind. Ja, so ein Leib hat zum Beispiel ein Auge und einen Arm und hat Ohren und da kann das Auge nicht sagen, Moment, ich bin hier das wichtigste Glied im Leib. Ja, ihr alle, ihr seid irgendwie nur, auf euch könnte man irgendwie verzichten. Ja, also eine realistische Selbsteinschätzung haben wir da, wenn wir darüber nachdenken, wer wir sind. Ja, dass wir sind als Einzelne nicht der Leib, sondern Jesus Christus ist der Leib. Und wir sind die einzelnen Glieder, die gleichwertig sind, aber verschiedene Aufgaben haben. Und über diese verschiedenen Aufgaben, da spricht er dann weiter ab Vers 6. Bei einer nüchternen Selbsteinschätzung, wenn wir die haben, dann erkennen wir nämlich, dass Gott uns bestimmte Gaben, bestimmte Fähigkeiten geschenkt hat, mit denen wir den Menschen und insbesondere in der Gemeinde dienen können. Ab Vers 6, da lesen wir, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er das Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freuden. Immer wieder in den Gemeindebriefen, wenn es um das Leben in der Gemeinde geht, dann betont Paulus immer, dass in der Gemeinde gibt es verschiedene Gnadengaben. Ja, Gnaden, also Gaben, die Gott geschenkt hat, damit man da die Gemeinde unterstützt. Hier im Römerbrief, Kapitel 12, da sind 7 Gnadengaben genannt. Die Liste ist aber nicht vollständig. Es gibt andere Listen von Paulus, wo es mal mehr Gaben sind oder mal weniger. Ja, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, wie viele das sind. Und auch über die einzelnen Gnadengaben alleine, da könnte man über jede Gabe könnte man eine ganze Predigt halten. Dafür habe ich heute keine Zeit. Deshalb will ich aber trotzdem nur mal, weil es jetzt bei uns auch immer wieder Thema ist, ich will trotzdem nur mal kurz ein paar Sätze zu diesen Gnadengaben sagen, weil es geht ja auch immer darum so, ja, wie kann ich mich denn in der Gemeinde irgendwie einbringen? Was sind denn eigentlich meine Gaben? Was sind meine Talente? Ja, es gibt welche, die haben ihre Gabe schon gefunden. Ja, und die setzen die auch in der Gemeinde ein, die dienen damit in der Gemeinde. Aber vielleicht bist du ja auch jemand, der irgendwie sagt, nein, ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig. Ich habe zwar immer mal eine Idee, was unsere Gemeinde so braucht, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie mein Talent ist oder ob ich mich dafür einsetzen könnte. Und deshalb ist es immer gut, sich diese Listen von Gnadengaben, die Paulus uns gibt, dass wir die meditieren, dass wir uns die vor Augen halten. Die helfen uns, unsere eigene Gabe zu finden. Paulus sagt zum Beispiel, es gibt Leute, die haben prophetische Rede. Ja, die sind Propheten. Jetzt, manchmal wird dieses prophetische Reden in der Gemeinde, das wird manchmal so ein bisschen missbraucht. Es ist wichtig, dass wir wissen, es gibt verschiedene Arten von Prophetien. Ja? Wenn Paulus hier prophetische Rede in der Gemeinde sagt, dann meint er damit nicht, dass neue göttliche Botschaften durch den Propheten ausgesprochen werden. Ja? Im Neuen Testament gibt es sowas auch noch vereinzelt. Da gibt es zum Beispiel den Agabus in der Apostelgeschichte. Das ist auch ein Prophet, der Paulus eine Prophezeiung über sein Leben gibt. Ja? Aber das ist hier nicht gemeint. So, wir lesen hier, dass der Prophet soll die Rede dem Glauben gemäß führen. Ja? Das heißt, er soll das, was der Prophet oder sagt, das soll sich an dem messen, was in der Schrift steht, an Gottes Wort messen. Und Prophetie meint hier viel mehr, also ein Verkünden von Gottes Wort und eine besondere, kraftvolle Auslegung im Heiligen Geist. Ja, das ist das, was hier mit prophetischer Rede gemeint ist. Das ist eine Gabe. Dann hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt, wieder mal ein griechisches Wort. Und wir werden sehen, dass wir eigentlich schon viel mehr Griechisch können, als wir oft meinen. Ja, im Griechischen steht da das Wort Diakonia. Diakonia, wir haben das im Wort Diakonie, ja, oder es gibt auch die Diakone. Ja, das Diakonie ist ein praktischer Dienst. Ja, das heißt, die in der Diakonia sind, die können praktisch gut arbeiten. Ja, die können, die wissen zum Beispiel, ja, die können zum Beispiel mit Geld gut umgehen, ja, oder könnte ich nicht, also wenn ich mit Geld zu tun hätte, so, dann wäre unsere Gemeinde schon längst pleite. Ist gut, dass das jemand anders macht, ja. So, aber das sind die können praktisch arbeiten. So, ist jemand Lehrer, so lehre er. Also es gibt auch die Lehrer in der Gemeinde, damit sind nicht nur die Prediger gemeint, sondern ein Lehrer kann zum Beispiel auch jemand sein, der im Hauskreis ist. Oder auch im Kindergottesdienst kann jemand ein Lehrer sein. Fußnote. Bei uns in der Gemeinde, da geht es ja gerade so auch darum, dass wir jetzt einen neuen Pastor suchen. Und da haben wir auch viel darüber gesprochen. Was erwarten wir denn von einem neuen Pastor? Was soll der denn mitbringen? Ja, und da sind viele Dinge genannt worden. Unter anderem auch, er soll ein guter Prediger sein, aber es gibt auch so die Dinge wie, ja, er soll ein guter Seelsorger sein. Ja, er soll den Menschen irgendwie nachgehen und so weiter. Er soll ein Missionar sein. Alles schön und gut. Wenn ich schon hier stehe und heute hier Redezeit habe, dann will ich das einfach frech nutzen und will meine eigene Meinung dazu kundtun. Ich bin der Meinung, dass der Dienst des Lehrers, dass das die wichtigste Gabe ist, die ein neuer Pastor mitbringen sollte. Weil die Lehre, das ist, was wir am nötigsten haben und woran es auch am meisten Mangel gibt. Ich habe so viele Geistliche in meinem Leben kennengelernt und lerne die immer wieder kennen. Pastoren, Pfarrer, die gut, richtig gute Seelsorger sind. Ja, die sind die ganze Woche unterwegs und besuchen Menschen und gehen den Menschen nach und sind für Menschen da und haben Gesprächszeit und so weiter. Viele Pastoren sind dazu auch noch gute, die verstehen sich auch mit der Community irgendwie zu verknüpfen, die haben irgendwie, sind im Netzwerk mit anderen Pastoren und tauschen sich da aus und sind auf Treffen und so weiter. Ist alles schön und gut. Aber immer wieder höre ich von geistlichen Pfarrern, Pastoren, höre ich diesen einen Satz: Oh, ich hatte wieder überhaupt keine Zeit, mich auf die Predigt vorzubereiten. Und sowas darf eigentlich nicht sein. Sowas darf eigentlich nicht sein. Es darf nicht sein, dass der Hirte einer Gemeinde keine Zeit findet, um eine gute Predigt, um eine gute Lehre für Sonntag vorzubereiten. Weil es ist das, woraus wir leben, ihr Lieben. Es gibt viele Dinge, die wir tun, die uns vielleicht wichtig sind, die auch Nicht-Christen tun können. Auch Nicht-Christen können Seelsorge machen. Auch Nicht-Christen können alles Mögliche sein. Aber ihr Lieben, wir haben ein Buch. Und dieses Buch ist eigentlich eine ganze Bibliothek. Und die ganze Bibliothek handelt von vorne, von der ersten bis zur letzten Seite von Gott. Und wie Gott ist und was seine Pläne sind, was seine Gedanken sind für uns. Und es ist, ich sag's nochmal, es ist nicht nebensächlich, was da drin steht, sondern das ist das, woraus wir leben. Und ich bin so müde von Predigern, die schöne Geschichten aus ihrem Leben erzählen und damit irgendwie die Gemeinde unterhalten und die Gemeinde irgendwie zum Lachen bringen mit witzigen Geschichten, aber die nicht das Wort verkünden. Und ich bin Prediger müde, die eine gute Show abliefern können, die gute Entertainer sind, die viel reden, aber nichts zu sagen haben in Bezug auf das Wort. Und ein Pastor einer Gemeinde muss in erster Linie, seine Aufgabe ist, das Wort Gottes zu verkünden und das in die Gemeinde zu bringen. So, das ist meine Meinung. Fußnote, Ende. Es gibt noch andere Gaben. Vers 8, hat jemand die Gabe zu ermahnen und zu trösten? So ermahne und tröste ihr. Ja. Das gleiche Wort wie am Anfang, Parakaleo. Ja? Wie das Wort für den Heiligen Geist, Parakletos, Beistand. Ja? Das gleiche Wort. Wer gibt, der gebe mit lauterem Sinn. Das ist auch das Geben, das Unterstützen einer Gemeinde ist eine Gnadengabe. Ja, mit den materiellen Dingen. Wenn jemand sich von seinem Lebensstil erlauben kann und die Gemeinde damit unterstützt, dann ist das ist eine Gabe. Ja, hat Gott dir genau deswegen, der jetzt eine riesen Steuerrückzahlung geschenkt, ne, damit du damit ein bisschen deine Gemeinde unterstützen kannst. Ist durchaus möglich. Wer leitet, der tue es mit Eifer. Ja, Leitung ist ein Amt, das Verantwortung übernimmt in der Gemeinde. Und wer Barmherzigkeit übt, der tue es mit Freude. Also mit Barmherzigkeit üben, da ist das ganze Kapitel Seelsorge mit gemeint. So, das sind die Gnadengaben. Und Gott schenkt jedem, den er erwählt hat, den schenkt er auch mindestens eine Gabe. Nicht, es gibt niemanden, der alle Gaben hat, aber jedem schenkt er mindestens eine Gabe. Und ich möchte ermutigen, wenn du noch deine Gabe nicht gefunden hast, deine Gabe noch suchst, dann mach dich auf den Weg. Und der erste Schritt kann zum Beispiel wirklich sein, wenn du einfach feststellst, so, ich bin in einer Gemeinde und ich habe das Gefühl, dass unsere Gemeinde noch das und das braucht. Dass in der Gemeinde das und das fehlt. Ja, der erste Schritt dazu könnte vielleicht genau das sein. Ja? Dass du dann nicht sagst, okay, also in unserer Gemeinde müsste noch das sein und dann müsste noch das passieren, dann müsste noch das geben, aber ich bin nicht die richtige Frau oder der richtige Mann dafür. Ne? Also irgendjemand sollte sich schon mal darum kümmern bei nächster Gelegenheit. Nein, vielleicht bist du der Mann. Vielleicht bist du die Frau. Eine gute Selbsteinschätzung, eine nüchterne Selbsteinschätzung, wie sie Paulus uns rät, die führt dazu, dass wir unsere richtigen Gaben erkennen und dass wir sie einsetzen, dass wir sie hingeben für die Gemeinde in Gottesdienst. Und wenn wir dabei müde werden, und wir alle werden müde, dann müssen wir, dann sollten wir auf Gottes Barmherzigkeit schauen, auf die Gnadentaten, die er an uns vollbracht hat. Das ist das, was gegen Müdigkeit im Dienst am besten hilft. Ich habe versprochen, dass ich nicht das ganze Kapitel durchpredigen werde. Wir werden am nächsten, wir sparen uns das für nächsten Sonntag auf, da wird es weitergehen. Für heute erstmal soweit die Botschaft, das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte jetzt in gewohnter Weise, wie wir es schon öfter gemacht haben, einfach nochmal eine Zeit nehmen der Besinnung, um das, was wir gerade gehört haben, um das nochmal für uns nachzugehen, um darüber nochmal nachzudenken, das nochmal zu vertiefen, das nochmal zu meditieren. Entschuldigung. Paulus rät uns, dass wir unseren ganzen Leib als lebendiges Opfer darbringen sollen für Gott, das Gott gefällt. Und er sagt, das ist eigentlich das einzig Vernünftige, was wir tun können, wenn wir Gottes Gnade begriffen haben. Ja, nochmal anders gesagt, wenn wir von Gottes Gnade, wenn wir all das wissen und das bringt unser Herz nicht zum Schmelzen, dann haben wir es noch nie richtig verstanden. Und du kannst jetzt mal überlegen, so wenn das die einzig logische Konsequenz ist, dass du dein Leben als Opfer darbringst für Gott und du weißt aber, dass ja, dass du dahinter eigentlich noch zurückstehst, dass du das noch nicht tust. Das ist ja nicht das Problem. Wir haben gesagt, der Vorteil von einem lebendigen Opfer ist, ein lebendiges Opfer kann vom Altar weglaufen, aber auch immer wieder zum Opfer hin. Und überleg dir mal, was ist konkret das, was dem jetzt im Weg steht. Wenn du sagst, ich will eigentlich mein Leben hingeben, aber da gibt es was, was mich zurückhält. Was ist das konkret? Was hindert dich? Was hält dich zurück? Gott hat uns zu einem neuen Leben befreit, zu einem neuen Leben in Jesus. Und weil das so ist, da ist es nicht mehr so, dass wenn wir das aus Dankbarkeit Gott gegenüber tun, dass es dann für uns eine Last ist, sondern es ist eigentlich eine Freude. Und Gott gibt uns auch dazu die Fähigkeit, er rüstet uns auch dazu aus, dass wir das können. Das heißt, wir brauchen eigentlich keine Angst haben, dass wir irgendwas verlieren. Wovor hast du eigentlich Angst, dass du das verlierst, wenn du sagst, ich gebe mich Gott hin? Was glaubst du, was du dann verlierst? Und glaubst du, dass das für dich ein Verlustgeschäft ist? Und anders, vielleicht bist du auch jemand, der schon mal oder vielleicht auch schon oft Gott erklärt hat, dass du willst Gott ja dich wirklich hingeben mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Aber dann gab es wieder so Momente, da hast du das zurückgenommen, da bist du vom Altar zurückgelaufen, weggelaufen. Und kannst hier und jetzt, kannst du diese Zusage nochmal erneuern. Du bist ein lebendiges Opfer, du bist nicht tot. Du bist ein lebendiges Opfer und du kannst zum Altar zurückgehen und kannst sagen, hier bin ich Gott. Und ich gebe mich dir neu. Thank you. Und was die Gaben angeht, die Geistesgaben, die Gott schenkt, kannst du sagen, ich weiß um meine Gabe, mit der ich mich in der Gemeinde einbringe, aber vielleicht bist du jemand, der gerade müde ist in seinem Dienst. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt vielleicht zu wenig Anerkennung oder ist irgendwie zu aufreibend oder deine Ideen, die du hast, die werden irgendwie nicht gehört. Und da gibt es so eine Müdigkeit, da gibt es so ein... Ja, da gibt es so die Tendenz, dein König hinzulegen auf dem Schachbrett und zu sagen, okay, ich gebe auf. Dann folge doch den Ratschlag des Paulus und schau auf Gottes Gnade. Schau auf das, was Gott an dir getan hat. Dieses unfassbare Geschenk, was Gott dir gemacht hat. Und vielleicht schöpfst du genau daraus neue Kraft. Du dienst Menschen, ja, und du dienst der Gemeinde, aber letztendlich dienst du Gott. Und wir machen uns oft viel zu sehr abhängig von dem, wie Menschen uns finden, ob Menschen uns gut finden oder das gut finden, was wir tun. Letztendlich ist entscheidend, wie Gott das sieht. Lass mal ganz konkret beten. Gott, gib uns neu. Wir richten unseren Fokus neu auf dich und das, was du für uns getan hast. Wir richten unser Fokus darauf, dass wir in dir errettet sind, dass wir in dir befreit sind, dass wir frei sind, um dir zu dienen. Und wir bitten dich heute um die neue Kraft des Heiligen Geistes, um neues Feuer. Wir bitten dich um neues Feuer für unseren Dienst, für unseren Glauben. Für unser Leben als Christen. Das ist neue Kraft, Herr. Schick du neue Kraft. Gib du neue Kraft. Im Namen Jesu. Amen.